Funktioniert das jetzt? Oh ja, jetzt brauche ich hier gar nicht da dran zu stehen. Dann kann ich jetzt hier rumlaufen. Mal sehen, ob es klappt. Okay. Ja, lass uns ganz kurz beten, einfach bevor wir jetzt ins Wort gehen noch. Jesus, wir danken dir einfach für dieses tolle Geschenk, dass wir als Gemeinde hier zusammen sein können und dass du uns zu dir gezogen hast und dass wir dich kennenlernen durften, Jesus, dass du uns gefunden hast. Und dass du uns erlöst hast. Und wir danken dir, dass du uns zusammengestellt hast als Gemeinde und dass du uns auch diese Aufgabe, einfach dein Heil weiterzutragen, dass du uns diese Aufgabe gemeinsam als Leib gegeben hast und dass wir hier ja mit Katja Anteil nehmen dürfen, einfach an dem Dienst in Ostasien, Geschwister, die sich dort hingeben, um so vielen Menschen, die dich nicht kennen, Jesus, dir ja deine Liebe weiterzugeben, zu deinem Heil einzuladen, Jesus. Und wir bitten dich, dass du ja einfach unser Herz auch mehr und mehr brennend machst dafür, Herr, dass wir wirklich Menschen deine frohe Botschaft bringen wollen. Und so bringen wir dir jetzt das Wort und bitten dich, dass du es durch deinen Geist lebendig machst für uns. Dass du lebendig zu uns sprichst durch deinen Geist, dass wir hören und verstehen, was du ganz persönlich zu mir, zu uns zu sagen hast. Segne du uns jetzt, Herr. Amen.
Wir sind in der Offenbarung. Wir lesen die Offenbarung gemeinsam von vorne bis hinten durch und sind jetzt mittendrin, beziehungsweise es geht schon, ja, schon weiter hinten letztendlich. Jetzt muss ich einmal gucken, wo ich hier mein Zettelchen habe. Wenn ich hier so gucke, hier in diese Runde hier, dann sehe ich sehe ein wunderschönes Gebäude. Da sind ganz viele verschiedene Steine, da sind größere Steine und kleinere Steine, verschiedene Farben haben sie. Und sie passen alle wunderbar zusammen und bilden ein ganzes Gebäude. Und dieses Gebäude ist ein Gebäude, wo die Herrlichkeit des Gottes drin wohnt. Ein Tempel, ein wunderschöner Tempel. Ich sehe einen Körper, ich sehe einen wunderschönen menschlichen Körper. Mit all den verschiedenen Gliedmaßen, mit Händen, mit Fingern, mit Fingernägeln, mit Armen, Ellbogen, Schultern. Da sind auch so ein paar graue Haare dabei und ein Ohr ist auch dabei und noch ein Ohr und da sind auch Beine, ein ganzer Körper, Füße, verschiedene Zehen sind da. Wunderschön gestaltet, passt alles wunderbar zusammen. Das sehe ich, wenn ich hier in diesen Raum gucke. Oder sehe ich einen dunkelblauen Kinosaal mit verschiedenen Reihen, mit Sesseln, wo so einige Leute sitzen, oder weniger entspannt. Männer, Frauen, junge, alte aus verschiedenen Ländern. Ja, das sehe ich auch. Aber was stimmt denn nun? Was sehe ich jetzt hier? In der Offenbarung steht immer wieder, und ich sah. Johannes berichtet von dem, was er sieht. Und ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, was Johannes da gesehen hat oder wie er das gesehen hat. Es kann sein, dass er so richtig weggetreten war und so eine Vision gesehen hat. Vielleicht war es auch viel, viel gegenständlicher, viel direkter, wie du das manchmal hast, wenn du träumst. Ne? Da denkst du so richtig, du bist mittendrin so in irgendeiner Story. So, ne? Vielleicht waren das Träume. Vielleicht, wir wissen das nicht genau, wie das gewesen ist, wie er da gesehen hat. Aber eins ist wichtig an dem Ganzen. Johannes sieht hier mit Hilfe des Heiligen Geistes in die Wirklichkeit Gottes hinein. Er sieht Dinge, die in Gottes Augen Wirklichkeit sind. Und er sieht nicht einfach nur das, was vor Augen ist, die Realität, das, was so, sich so abspielt, sondern er sieht mehr. Er sieht etwas anderes. Das geistliche, das prophetische Sehen, na, im Alten Testament wird auch vom Seher gesprochen, einem Visionär, der sieht Dinge, der kann Dinge sehen. Gott eröffnet ihm den Blick für die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist. Wie sie wirklich ist. Und wir sind so naturwissenschaftlich modern geprägt, dass für uns nur das wirklich ist, was sich naturwissenschaftlich nachweisen lässt. Das ist die Wirklichkeit. Aber die Wirklichkeit ist eine ganz andere. Wenn zum Beispiel ein Mann und eine Frau so aufeinander zukommen und dann sie sich an die Hand fassen und dann ein Stück weit spazieren gehen den Weg. Du kannst ganz genau beschreiben, naturwissenschaftlich, was da so alles abgeht. Aber du wirst mit all den Beschreibungen, wirst du nicht an das kommen, was da wirklich stattfindet. Du wirst nicht die Liebe ergründen können, die sich da abspielt. Du wirst nicht die Zärtlichkeit, die Hingabe wirst du nicht mit naturwissenschaftlichen Messinstrumenten erkennen können. Du kommst, dringst da nicht vor. Das ist etwas, was vielleicht allen Menschen so bewusst ist. Aber darüber hinaus, die geistliche Realität, was spielt sich eigentlich in der geistlichen Dimension ab, das können wir naturwissenschaftlich nicht ergründen, weil es eben nicht Materie ist, weil es darüber hinausgeht. Und die Naturwissenschaft hat sich daran gebunden, nur mit Materie zu arbeiten. Und kluge Wissenschaftler wissen das und sagen, mit meiner Wissenschaft kann ich viel ergründen, aber nur was die Materie angeht. Darüber kann ich eine ganze Menge herausfinden und was dazu sagen. Vieles weiß ich auch noch nicht, da muss ich noch viel forschen. Aber das kann ich nur in diesem materiellen Bereich. Aber in den geistlichen Bereich, darüber kann ich gar nichts sagen. Darüber kann meine Wissenschaft mir nichts sagen. Die größenwahnsinnigen Naturwissenschaftler sagen, über Materie hinaus gibt es gar nichts. Wir können alles erforschen, denn alles, was wir erforschen können, ist auch alles. Was anderes gibt es nicht. Na, so mache ich mich dann plötzlich zum Alleserklärer, indem ich einfach sage, bestimmte Sachen gibt es gar nicht so. Gott gibt es nicht. Kann man nicht sehen, kann man nicht irgendwie messen. Also gibt es sie nicht. Sehen. Gott schenkt durch den Heiligen Geist Menschen offene Augen in die geistliche Welt hinein. Er schenkt uns diese geistlichen Augen. Und das ist manchmal gar nicht so spektakulär. Das ist manchmal ganz natürlich, ganz normal. Ich habe mal so ein paar Beispiele von Jesus. Jesus sieht Menschen und er sieht Menschen nicht einfach so wie wir sie so normalerweise sehen, einfach das, was vor Augen ist, sondern er sieht eine geistliche Realität. Er sieht zum Beispiel diesen Oberzöllner, Zachäus, diesen Oberausbeuter, der irgendwie ranscheffelt, Geld scheffelt wie nur was und dabei über sämtliche Menschen drüber hinweggeht. Aber was sieht er in ihm? Im Lukas 19 steht drin, Jesus sagt, auch dieser ist ein Sohn Abrahams. Er sieht in ihm etwas, dass in seinem Herzen was passiert ist, in der Begegnung mit ihm, da ist was ganz Neues, was ganz anderes zu sehen. Dieser ist auch Abrahams Sohn. Das ist nicht dieser Oberzöllner, dieser Halunke, sondern das ist auch Abrahams Sohn. Ich kann was in ihm sehen. Oder er geht an den See und da sind diese Fischer, die Netze auswerfen, Simon und Andreas, und er sagt, aha, Fischer. Nee, sagt er nicht. Er sagt, komm mit. Ich mache euch zu Menschenfischern. Ich sehe in euch etwas, was anderes. Nicht nur einfach, ihr seid nicht einfach Fischer, sondern ihr seid Menschenfischer. Ich sehe etwas anderes in euch. Oder denken wir an Paulus, seine Bekehrung. Gott spricht zu Hananias, einem Christen in Damaskus, und sagt, ja, geh mal zu diesem Saulus, und du sollst ihn sehend machen, du sollst ihn heilen. Und Hananias ist völlig bestürzt und sagt, dieser Saulus, der ist der Verfolger der Gemeinde, das ist der Erzfeind, das ist der Satan persönlich. Und Jesus sagt, nein, das ist mein auserwähltes Werkzeug. Jesus sieht in Saulus das, was wir heute im Rückblick sehen können, was Gott aus ihm gemacht hat. Aber wir sehen oft, in dem Moment sehen wir nur das, was vor Augen ist, wie bei Samuel, als Gott Samuel gesandt hat, um David zu salben, sieht er die Söhne Isais und sagt, der könnte es sein, der ist so groß und stark und mächtig. Und Gott sagt, nein, ich habe ihn verworfen. Ich sehe auf das Herz, du siehst nur, was vor Augen ist. Und Jesus hat in Matthäus 13, Vers 16 und 17 gesagt, glückselig eure Augen und eure Ohren, dass sie sehen und dass sie hören. Dinge, die über das hinausgehen, was wir als Menschen normalerweise sehen und hören können. Wir sind privilegiert, weil Gott uns seinen Geist gegeben hat. Und das hat er uns nicht gegeben, damit wir jetzt klüger sind und damit wir irgendwie mit unserem geistlichen Wissen so protzen und prahlen können. Johannes hat sich nicht hingestellt und gesagt, ja, jetzt erzähle ich euch mal alles, was ich so gesehen und gehört habe, ne, weil ich ja so ein dufter geistlicher Typ bin. Ich lese euch das mal vor. Am Schluss fasse das so ein bisschen zusammen. In Kapitel 22, Vers 8 sagt er, ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Der ist völlig verwirrt, der ist völlig fertig, der schmeißt sich auf den Boden, kriegt das auch nicht mehr klar. Na, wer ist hier eigentlich, ne? Was ist hier eigentlich Sache? Ne? Und der Engel muss ihn erstmal wieder zurechtrücken und sagen, bete Gott an. Aber einfach diese Haltung in seinem Sehen und Hören, was er von Gott gesehen und gehört hat, ist er nicht überheblich und sagt, ich weiß jetzt Bescheid. Sondern Gott hat es ihm gegeben und Gott gibt uns ein geistliches Sehen zum Segen für andere, um aufzuerbauen, um zu stärken, um zu ermutigen. Manchmal auch, um zurechtzuweisen. Petrus hat Jesus gegenüber gesagt, ich werde dich nie verleugnen, ich stehe zu dir. Und Jesus sieht geistlich, was kommen wird und sagt, du wirst mich dreimal verleugnen, noch ehe der Hahn kräht. Warum sagt er ihm das? Nicht, um es besser zu wissen, sondern um ihn vorzubereiten und sein Herz vorzubereiten, dass er an der Stelle, wo er das dann tatsächlich tut, dann innerlich auch zusammenbricht und zur Umkehr gebracht wird. Und das lesen wir dann ja auch, als er ihn dann verleugnet hat, dann bricht er zusammen in Tränen, weil er merkt, der Hahn kräht, ja, er erinnert sich an das, was Jesus gesagt hat. Und das ist auch hier gemeint. In all dem, was Johannes uns erzählt, ich sah, ich hörte, geht es darum, die Gemeinde und darüber hinaus alle Menschen, die dieses Buch lesen werden, vorzubereiten auf das, was kommt. Okay, jetzt lesen wir Offenbarung 14, da sind wir mittendrin. Und zwar möchte ich gerne mit euch nochmal mit den Versen 6 bis 13 einsetzen, die wir letztes Mal schon gelesen haben. Ich will da nur auf zwei, drei Punkte eingehen, weil sie einfach zusammengehören mit dem, was danach kommt. Vers 6 heißt es, und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach, gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm.
Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe, glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. In Vers 6 und 7, dieser erste Engel, der das ewige Evangelium ausruft über die ganze Erde, da steht, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Hier wird von einem Point of no return gesprochen. Ein Punkt, wo es keine Umkehr mehr gibt. Letzter Aufruf. Letzter Aufruf. Wer will noch in den Himmel? Das ist hier die Devise. Das ist wirklich der letzte Aufruf. Und das ist nicht nur in der Geschichte hier, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Das ist hier ja letztendlich ein Blick in die Weltgeschichte, in die Zukunft der Weltgeschichte. Aber es ist auch etwas, was für jeden einzelnen Menschen gilt. Für jeden einzelnen Menschen gibt es auch so ein Point of no return. In Hebräer 9, Vers 27 bis 28, könnt ihr euch notieren, da wird uns das gesagt. Es ist dem Menschen gegeben, dass er einmal stirbt und dann kommt das Gericht. Für jeden von uns gibt es diesen Point of no return. Das ist der Tod, wenn Jesus nicht vorher wiederkommen sollte. Für jeden von uns ist es bestimmt an einem Punkt, dass wir nicht mehr umkehren können, dass es keine Bewegung mehr gibt, nochmal sich neu orientieren. Irgendwann ist der Punkt erreicht, der Tod ist erreicht und dann kommt das Gericht für jeden Menschen. Und da ist es wichtig, dass ich vorbereitet bin, dass ich auf diesen Point of No Return, dass ich da die richtige Entscheidung getroffen habe. Wir haben die Zeit der Gnade, wir haben die Möglichkeit, dass wir umkehren können, jetzt noch, heute. Aber es gibt diesen Punkt, wo wir es nicht mehr tun können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt diese Entscheidung treffen, Jesus in unser Leben zu lassen. Er soll unser Erlöser sein. Er ist für unsere Sünden gestorben, sodass wir nicht ins Gericht gehen müssen. Er möchte uns vor dem Gericht bewahren. Aber wie gesagt, es gilt nicht nur individuell, sondern auch universell. Es gilt für die ganze Schöpfung, dieser Point of No Return. Und das ist innerhalb dieser sieben letzten Jahre, die uns in der Offenbarung vorgestellt werden, die große Bedrängnis, wie Jesus das sagt, oder auch der Prophet Daniel, die Bedrängnis, wo letztendlich der Zorn Gottes sich offenbart. Gottes Zorngericht, worüber? Über die Sünde, über all das, was die gute Schöpfung Gottes zerstört hat. Alles, wo letztendlich Tod und Verderben hineingebracht worden ist. Und letztendlich ist der Mensch derjenige, der sich zum Werkzeug dieser Sünde gemacht hat. Von Anfang an. Er hat sich in diesen Strom, in diese Macht hineinbegeben und ist dabei, die gesamte Schöpfung, seine Gemeinschaft, die menschliche, mitmenschliche Gemeinschaft, sich selbst zu zerstören. Durch sein Handeln. Und das macht Gott zornig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr Kinder habt, dann kennt ihr das. Wenn Kinder, manchmal haben Kinder so eine Phase, wo sie so richtig bockig sind. So. Irgendwie läuft es nicht nach ihrer Schnauze. Und dann, was weiß ich, wenn ich an meine Kleine denke, die hat ein Buch in der Hand und möchte gerne, dass ihr vorgelesen wird. Ich möchte jetzt, dass du mir das vorliest. Dass du das, oder sie sagt das dann, ich will, dass du sollst mir das vorlesen.
Ja, so heißt es dann. Und aus bestimmten Gründen, na, ich habe es gerade eigentlich vorgelesen, sie fragt meine Mutter, du sollst mir das vorlesen, sie soll das nochmal vorlesen am besten. Ne? Und sie sagt, nee, ich kann jetzt nicht, ich habe jetzt zu tun. Und dann schmeißt das Buch auf die Erde. Na, und, naja, kriegt einen kleinen Riss. Es steht in der Gefahr, kaputt zu gehen. Ne? Oft passiert das dann auch, ne? Dass in so einem Anfall, ne, irgendwie, weil wir sauer sind, dass irgendwas nicht nach unserer Nase läuft, dann schmeißen wir irgendwas hin. Oder wir, na, und wir machen gerade das kaputt, was wir eigentlich, na, das Buch wollte sie eigentlich vorgelesen haben, das was Schönes. Das, na, und das macht sie aber mit ihrem Zorn, weil das jetzt nicht dran ist, weil sie warten muss, weil sie vielleicht auf einen späteren Zeitpunkt warten muss, schmeißt sie es hin und macht es kaputt. So sind wir Menschen. Das ist die Macht der Sünde in uns. Und das macht Gott zornig. Das macht, wenn meine Tochter das macht, dann macht mir das zornig. Dann denke ich, Mädchen, du machst das hier kaputt. Merkst du das? Na, und ich muss ihr Einhalt gebieten. Ich muss sie zurechtweisen, muss ihr deutlich machen, nein, das geht so nicht, das darfst du nicht tun. Und Gott tut das auch so. Aber es gibt einen Punkt, wo die Zerstörung so ein Ausmaß annimmt, wo Gott sagt, nein, Schluss, das kann nicht so weitergehen. Und das ist diese Zeit des Gerichts, diese 7 Jahre mit dem abschließenden Gericht, wo Gott sagt, nein, so geht es nicht weiter. Aber bis dahin gibt Gott Gnade immer wieder. Es ist die Zeit der Gnade. Warum? Weil er den Sünder liebt. Er liebt seine Geschöpfe, er liebt den Menschen. Er hasst es, wie sie zerstören, wie sie alles kaputt machen. Aber er liebt diese Menschen trotzdem. Und das kriegen wir oft gar nicht gebacken, das kriegen wir nicht zusammen. Für uns ist es immer schwierig, wenn da einer ist, der sich so daneben verhält. Auch uns, besonders wenn er uns gegenüber sich daneben verhält. Da fällt es mir unheimlich schwer, das zu trennen und zu sagen, ja, das ist die Sünde, das ist hier das Fleisch, was in ihm arbeitet, was ihn zieht, mich hier so zu behandeln. Aber trotzdem dennoch zu sagen, ja, ich stelle mich trotzdem zu der Person, ich versuche sie zu gewinnen, ich versuche nicht, ihr wieder eins draufzudrücken, mich zu rächen oder sonst wie, sondern Gutes für diese Person zu wünschen und auch zu versuchen, diese Person zu erreichen. Und so ist aber Gott. Gott sucht uns. Er liebt den Sünder, hat sich selbst hingegeben für den Sünder am Kreuz. Und er schenkt diese Zeit der Gnade. Er ruft den Menschen durch das Evangelium zu sich, damit er sich von der Sünde abwendet und Gott zuwendet, damit er sich bekehrt, damit er neu geboren wird, dass er Teil des Leibes Christi wird, dass er Teil hat am ewigen Leben. All das wünscht sich Gott. Und die Gemeinde, alle die, die sich für Jesus, zu Jesus gewandt haben, die diese Liebe Gottes angenommen haben, das Evangelium, die werden in dieser Bedrängnis gar nicht da sein. Das haben wir alles schon gesehen. Sie sind entrückt vorher, sind bei Jesus, sind gar nicht in dieser Zeit des Zorns. Und dennoch, in dieser Bedrängnis mit all diesen Menschen, die das nicht gemacht haben, die sich nicht Gott zugewandt haben, auch für die ist immer noch die Möglichkeit, sich Jesus zuzuwenden. Selbst an diesem Punkt, wo eigentlich schon das völlig schlimm läuft, das Tier ist aufgestanden, wird angebetet, alle sind fasziniert von diesem Tier und es ist eine große Weltgemeinschaft, die unter der Hand dieses Antichristen regiert wird. Und immer noch schickt Gott seinen Engel und lässt das ewige Evangelium verkünden auf der ganzen Erde, um die Menschen noch einmal zu rütteln und zu schütteln und wach zu machen und zu sagen, kommt, macht euch klar, was es bedeutet, wenn ihr nicht Gott die Ehre gebt, sondern wenn ihr an eurer Sünde festhaltet, wenn ihr den Schöpfer, den Ursprung des Lebens immer noch ablehnen wollt. Er macht ihnen klar, wenn ihr das tut, dann werdet ihr in die ewige Verdammnis gehen. Das wird in diesen Versen so deutlich, ganz klar vor Augen geführt. warum wird das hier nochmal gemacht? Warum wird das hier nochmal deutlich? Damit Gottes Wesen deutlich wird. Gottes Wesen ist eben nicht, wenn wir die Offenbarung lesen, manchmal kann man das Gefühl kriegen, wow, der haut hier aber ganz schön fett rein, so, ne? Das sind heftige, heftige Strafen, heftiges Gericht. Aber Gottes Wesen ist anders. Und zwar sehen wir das in Hesekiel 18. Wenn ihr mal ein bisschen nach hinten schlagt, im Propheten Hesekiel 18. In Vers 23 sagt er, sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. Hier ist es als Frage formuliert, aber später in Vers 30, da in der Mitte steht, kehrt um und wendet euch ab von allen euren Vergehen, dass es euch nicht ein Anstoß zur Schuld wird. Werft von euch alle eure Vergehen, mit denen ihr euch vergangen habt, und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ja, wie kann ich das schaffen? Nur dadurch, dass ich mich zu dem wende, der mir ein neues Herz schaffen kann. Gott. Ja, wozu wollt ihr sterben, Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht der Herr, So kehrt um, damit ihr lebt. Das ist Gottes Wesen. Er sucht den Sünder. Er möchte, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Er möchte die ganze Menschheit gewinnen. Und doch muss er die Sünde richten. Er will und muss die Sünde richten. Er muss mit der Sünde ein Ende machen. Und er richtet die Sünde hier am Schluss in diesem Gericht. Wir werden das jetzt gleich noch lesen. Anders. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also, hier wird nochmal zur Umkehr gerufen. Und zwar, wenn wir jetzt zurückgehen in die Offenbarung, ich muss hier ein bisschen anders machen. Die Situation ist ja diese, wir sind in diesen 7 Jahren und in der Mitte der 7 Jahre steht der Antichrist auf und lässt sich verherrlichen, lässt sich als Gott feiern. Er lässt ein Bild aufstellen und dieses Bild wird lebendig, es tut Wunder, das sind unglaubliche Dinge, die da passieren und die Menschen staunen. Und dann wird gesagt, dass jeder, der dieses Bild nicht anbetet, getötet wird. Und dann steht auch, dem Tier wurde Macht gegeben, dass es die Heiligen verfolgt und überwindet. Das heißt, in der Mitte dieser 7 Jahre werden alle, die während der Trübsalzeit sich zu Gott gewandt haben, werden das Leben lassen müssen. Das heißt, jetzt sind nur noch diese Menschen da, die alle diesem Antichristen hinterher hecheln, na, und sich an ihn gehangen haben, an den Menschen. Und jetzt ruft Gott trotzdem nochmal aus, ein ewiges Evangelium lässt er ausrufen und sagt, betet Gott an. Und was bedeutet das für diejenigen, die das tun, die darauf hören? Auch sie müssen ihr Leben lassen. Und das heißt, steht ja hier in Vers 13, ich hörte eine Stimme dem Himmel sagen, schreibe, glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Sie können diesen Schritt nur tun, wenn sie bereit sind, ihr Leben zu lassen und auf die Zusage Gottes zu vertrauen, ja, er wird mir ewiges Leben geben. Und deswegen kommt diese Zusage hier nochmal ganz klar. Für alle die jetzt sterben im Herrn, ihr werdet nicht verloren gehen, sondern ihr werdet zur Ruhe kommen aus dieser Finsternis, aus dieser Bedrängnis. Und es ist tatsächlich so, und jetzt machen wir einen kleinen Sprung zu Kapitel 15, 2 bis 4, Vers 2. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind.
Hier sind tatsächlich viele Menschen noch umgekehrt. Und was sagt Johannes? Es sind die Überwinder. Sie überwinden
das Tier, das Bild,
die Zahl seines Namens. Obwohl in Kapitel 13 steht, das Tier hatte Macht, sie zu überwinden, stehen sie jetzt als die Überwinder da. Jesus, der am Kreuz gestorben ist, er sieht aus als derjenige, der überwunden worden ist. Aber er ist auferstanden und er ist der Überwinder über den Tod. Und so scheint es oft so, dass wir hier in dieser Welt als die Verlierer dastehen, wenn wir Jesus nachfolgen. Wir sehen so aus, als ob wir diejenigen sind, die überwunden worden sind. Aber Gott ist treu und er verheißt uns, du wirst, selbst wenn du dein Leben verlieren wirst, du wirst es gewinnen. Wenn du dein Leben um Jesu Willen verlierst, dann wirst du es gewinnen. Und das gilt für uns auch heute. Wir leben hier in einem Land, wo wir im Moment nicht Gefahr laufen, getötet zu werden, weil wir zu Jesus gehören, weil wir ihn anbeten. Aber die Zeit wird kommen. Spätestens in diesen 7 Jahren. Aber auch davor kann es sein, dass es kommen wird. Wir haben Länder, wo das so ist. Und Gott fordert uns heraus und sagt, deine Haltung soll so sein. Jesus sagt zu seinen Jüngern, seid euch darüber im Klaren, wenn ihr euer Leben gewinnen wollt, wenn ihr meint, ihr müsstet euer Leben so gestalten, dass ihr gut zurechtkommt in dieser Welt, dann werdet ihr euer Leben verlieren. Es wird euch zwischen den Fingern zerrinnen und am Ende steht der Tod und die Ferne von Gott. Aber wenn du dich entscheidest, mit Gott zu gehen, dein Leben ihm zu geben, ihm anzuvertrauen, er macht damit nichts Schlimmes. Er macht da was Gutes draus, haben wir gehört. Wir brauchen keine Angst zu haben. Sondern wenn wir ihm sein Leben geben, dann wird er uns Leben schenken.
Und hier singen sie das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Was ist das für ein Lied?
Das ist das Lied der Erlösung. Das Lied des Mose finden wir zum Beispiel in 2. Mose 15, als sie durch das Rote Meer hindurchgegangen sind. Und der Pharao und seine ganzen Soldaten da im Meer versunken sind. Sie stehen da und haben Gottes Eingreifen, Gottes Rettungstat gesehen. Und was singen sie? Das Lied der Befreiung.
Sie preisen Gott.
Und das Lied des Lammes, auch das ist das Lied dessen, der am Kreuz überwunden hat für uns, unsere Sünde auf sich genommen hat und wir dürfen frei sein. Das Lied der Erlösung singen sie hier.
Das ist das Werk, was Gott getan hat in dieser ganzen Welt, aber auch ganz für mich ganz persönlich. Und das ist ein Lied, was ich auch singen soll. Womit ich einstimmen kann, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott, Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o König der Nation.
Ja, wenn ich in mein Leben hineinblicke, dann sehe ich das. Was hat Gott getan, als er mich zu sich gezogen hat, als er mich erlöst hat? Was hat er in meinem Leben verändert? Wie hätte ich denn weiter gelebt, wenn er nicht in mein Leben getreten wäre? Es ist wirklich groß und wunderbar, was er in meinem Leben getan hat. Wie er mich verändert hat, sodass ich ja tatsächlich ein über viele Jahre treuer Ehemann sein kann, mit ein Familienvater, was ich mir nicht hätte vorstellen können, dass ich das hätte sein können vor meiner Bekehrung. Dass ich tatsächlich zu dem Punkt kommen könnte, wo ich sagen würde, ja, ich muss jetzt nicht so viel Geld verdienen, ich kann auch was anderes machen, wo ich nicht so viel Geld verdiene, aber wo ich weiß, da will Gott mich haben. Dass ich Dinge aufgeben konnte, das hätte ich mir nicht vorstellen können früher. Aber Gott führt mich dahin, Gott hat mich dahin gebracht, dahin geführt, Dinge auch loszulassen, weil ich weiß, er wird mich reich beschenken. Wenn ich ihm folge, wenn ich ihm nachfolge, wird er mich nicht im Stich lassen. Es ist ein Segen, letztendlich mein Leben ihm zu geben, ihm zur Verfügung zu stellen. Groß und wunderbar sind seine Werke. Das sehe ich in dem, was er für mich getan hat, wie er meine Schuld getragen hat, aber auch wie er mein Leben erneuert und verändert hat und auf eine ganz neue Perspektive ausgerichtet hat. Gut. Ich wollte eigentlich mit euch noch diese beiden Gerichtsbilder hier angucken von der Ernte. Aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Mal gucken. Gut. Insofern lass uns jetzt einfach beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns erlöst hast und dass du ein ewiges Evangelium geschenkt hast, was ausgerufen wird über die ganze Erde, was für alle Völker, für alle Menschen gilt und was auch für mich gilt. Wir danken dir dafür, dass dein Ruf uns erreicht hat hier. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, wirklich ein Segen zu sein für andere Menschen, wirklich dir zu vertrauen, dass du es gut machst, auch da, wo es schwer wird, wo wir Dinge aufgeben müssen, wo wir vielleicht sogar unser Leben aufs Spiel setzen müssen für dich, Jesus. Wir danken dir, dass wir in einem Land leben können, wo wir noch frei von dir erzählen können, wo wir dein Evangelium verkünden können, wo wir dir auch nachfolgen können, ohne dass wir verfolgt werden. Jesus, aber es wird immer schwieriger und wir bitten dich, dass wir diese Zeit auch nutzen, Herr, dass wir wirklich in deinem Licht leben, dass wir dir treu sind, dass wir uns vorbereiten auch und uns immer wieder an deinem Wort stärken, Herr, dass wir konsequent an dir dranbleiben und Menschen zu dir auch einladen, Jesus. Bitte dich, dass du viele Menschen noch heute erreichst, vor dieser schlimmen Bedrängniszeit. Und dass du einfach dein Evangelium laufen lässt. Wir danken dir und loben und preisen dich, dass du so gnädig bist, dass du uns liebst, wo wir so viel Zerstörung angerichtet haben selber. Und wir loben und preisen dich, dass du dich erbarmst über den Sünder und ihn zu dir ziehst, dass wir das sehen können in unserem eigenen Leben. Und wir wollen lernen, wirklich das auch zu sehen, dass es auch für andere Menschen gilt, um uns herum. Und dass wir uns begeistern lassen von deiner Liebe und dass wir sie weitergeben. Jesus, bitte segne uns dazu. Amen.